King's Landing zu nehmen und sie diesem Kindskönig vorzulegen. Das sollte die Aufmerksamkeit des jungen Joffrey erregen, denke ich. Nun, Sir Alistair ist ein Ritter von hoher Geburt, gesalbt und hat alte Freunde bei Hofe. Er ist insgesamt schwerer zu ignorieren als eine bessere Krähe.
Krähe?
John meinte der Rabe Klänge ein wenig empört.
Darüber hinaus, fuhr der Lord Commander fort, überhörte dabei den Protest des Vogels, bringt diese Reise 1000 Wegstunden zwischen dich und ihn, ohne dass es wie eine Rüge erscheinen muss.
Er zeigte mit einem Finger auf Johns Gesicht.
Und glaub nicht, dies bedeute, dass ich den Unsinn im Gemeinschaftssaal gutheiße. Tapferkeit gleicht eine ganze Menge Torheit aus, aber du bist kein Kind mehr, egal wie wenig Jahre du erst auf dem Buckel hast. Nun besitzt du ein Männerschwert, und ein ganzer Mann wird nötig sein, es auch zu schwingen. Ich erwarte von dir, dass du dich von jetzt an entsprechend verhältst.
Ja, Milord. John schob das Schwert in die silbern eingefasste Scheide zurück. Wenn es auch nicht die Klinge war, die er selbst gewählt hätte, war es dennoch ein nobles Geschenk, und ihn von Alistair Thorns Boshaftigkeit zu befreien, war noch weit nobler. Der alte Bär kratzte sich am Kinn.
»Ich hatte vergessen, wie sehr ein neuer Bart juckt«, sagte er. »Nun, daran lässt sich nichts ändern. Ist deine Hand so weit wieder verheilt, dass du deinen Pflichten nachgehen kannst?«
»Ja, Milord.«
»Gut. Die Nacht wird kalt werden. Ich werde einen Glühwein wollen. Schaff mir eine Flasche Roten heran, nicht zu sauer, und spare nicht mit Gewürzen. Und sag Hopp, wenn er mir wieder gekochtes Hammelfleisch schickt, werde ich ihn selbst kochen. Das letzte Lendenstück war grau. Das hätten selbst die Vögel nicht mehr angerührt.«
Er strich dem Raben mit dem Daumen über den Kopf, und der Vogel gab ein zufriedenes Gurren von sich.
»Fort mit dir. Ich habe noch zu tun.«
Die Wachen lächelten ihn aus ihren Nischen an, als er die Treppe des Turmes hinunterging und dabei das Schwert in der linken Hand hielt.
»Schöner Stahl«, sagte ein Mann. »Den hast du dir verdient, Snow«, erklärte ihm ein anderer.
John zwang sich dazu, ihr Lächeln zu erwidern, doch war er nicht mit dem Herzen bei der Sache. Er wusste, dass er sich freuen sollte, nur war ihm nicht danach. Seine Hand schmerzte, und er hatte den Geschmack von Wut im Mund, obwohl er nicht sagen konnte, auf wen er wütend war oder warum. Ein halbes Dutzend seiner Freunde lungerte draußen herum, als er aus dem King's Tower trat, wo Lord Mormont inzwischen residierte. Sie hatten eine Zielscheibe an die Türen der Kornkammer gehängt, womit sie sich den Anschein gaben, sie wollten an ihrem Können als Bogenschützen feilen, doch John erkannte Tunichtgute, wenn er welche sah. Kaum war er im Freien, da rief Pip auch schon, »Na, komm, lass mal sehen!«
»Was denn?« fragte John.
Toad schlich heran.
»Deine rosigen Arschbacken, was denn sonst?«
»Das Schwert«, erklärte Gren.
»Wir wollen das Schwert sehen.«
John warf einen vorwurfsvollen Blick in die Runde.
»Ihr wusstet es«, Pip grinste.
»Wir sind nicht alle so dumm wie Gren.«
»Bist du wohl?« beharrte Gren. »Du bist noch dümmer.«
Halder zuckte entschuldigend mit den Achseln.
»Ich habe Pate geholfen, den Stein für den Knauf zu schnitzen«, sagte der Baumeister, »und dein Freund Sam hat die Granatsplitter in Molestown erstanden.«
»Aber wir wussten es schon vorher«, sagte Gren.
»Rudge hat Donald Neu in der Schmiede geholfen. Er war dabei, als der alte Bär ihm die verbrannte Klinge brachte.«
»Das Schwert«, rief Matt.
Die anderen fielen in den Chor mit ein.
»Das Schwert, das Schwert, das Schwert.«
John zog Longclaw aus der Scheide und zeigte es ihnen, drehte es hier herum und da herum, damit sie es bewundern konnten. Die Bastardklinge glitzerte im fahlen Sonnenlicht, dunkel und tödlich.
»Valyrischer Stahl«,
erklärte er feierlich und gab sich Mühe, so zufrieden und stolz zu klingen, wie er sich hätte fühlen sollen.
»Ich habe von einem Mann gehört, der sich ein Rasiermesser aus valyrischem Stahl hat machen lassen«, erklärte Tod.
Er hat sich den Kopf abgeschnitten, als er sich rasieren wollte.«
Pip grinste. »Die Nachtwache ist tausende von Jahren alt«, sagte er, »aber ich wette, Lord Snow ist der erste Bruder, den man dafür ehrt, dass er den Turm des Lord Commanders niederbrennt.« Die anderen lachten, und selbst John musste lächeln. Das Feuer, das er hatte legen müssen, hatte diesen eindrucksvollen steinernen Turm nicht niedergebrannt, doch hatte es das Innere der beiden obersten Stockwerke, in denen sich die Gemächer des alten Bären befanden, völlig zerstört. Niemanden schien das sonderlich zu stören, da die Flammen außerdem auch Otors mörderische Leiche vernichtet hatten. Die andere Kreatur, das einarmige Ding, das einmal ein Grenzer namens Jaffa Flowers gewesen war, war ebenfalls vernichtet, von einem Dutzend Schwertern fast in Stücke gehauen, doch erst, nachdem es Sir Jeremy Ricker und vier weitere Männer getötet hatte. Sir Jeremy hatte der Kreatur am Ende den Kopf abgehackt und war dennoch gestorben. Als die kopflose Leiche seinen eigenen Dolch aus der Scheide gezogen und ihm in die Magengrube gestoßen hatte, Kraft und Mut nützten nichts gegen Widersacher, die nicht fallen wollten, weil sie längst tot waren, selbst Waffen und Rüstung boten nur geringen Schutz. Dieser grimmige Gedanke lastete auf John. »Ich muss zu Hopp, um mit ihm das Abendessen des alten Bären zu besprechen«, verkündete er brüsk, während er Longclaw wieder in die Scheide schob. Seine Freunde meinten es gut, doch verstanden sie ihn nicht. Es war nicht ihre Schuld, wahrlich nicht. Sie hatten Otor nicht gegenübertreten müssen, sie hatten das fahle Leuchten in diesen toten blauen Augen nicht gesehen, hatten die Kälte dieser toten schwarzen Finger nicht gefühlt, und ebenso wussten sie nichts von den Kämpfen im Flussland. Wie konnten sie glauben, ihn zu verstehen? Abrupt wandte er sich von ihnen ab und marschierte niedergeschlagen davon. Pip rief ihm etwas nach, doch John schenkte dem keine Beachtung.